Deutschland hat gestern Sonntag gewählt und der typische Kontrafunkhörer dürfte bereits im Detail informiert sein über die Resultate. Wobei man sagen muss, wir sprechen nun darüber, was in der Nacht von Sonntag auf Montag bekannt war. Das mit den definitiven Resultaten kann erfahrungsgemäß noch etwas dauern. Aber mit dem heutigen Wissensstand, wie sind Verluste hier und Zugewinne dort zu interpretieren und was bedeuten sie für die Zukunft des Landes? Darüber spreche ich nun mit einem, und ich entschuldige mich für den Ausdruck, wahren Dinosaurier der deutschen Politik, unserem Bundestagsredakteur Frank Wahrlich, der die Wahlen in Deutschland seit gut 40 Jahren aktiv mitverfolgt. Hallo Frank.
Hallo Stefan, so schnell geht es, dass man zu einem Dinosaurier wird und irgendwann versteinert.
Das wird mir irgendwann auch blühen, das ist halt einfach so. Aber Frank, wir kennen jetzt die bisherigen Ergebnisse der Wahlen. Du darfst und sollst sie der Vollständigkeit halber natürlich gern noch einmal rapportieren. Aber was uns danach natürlich weit mehr interessiert, Wie interpretierst du die Ergebnisse? Was bedeuten sie wirklich? Wer ist denn der wahre Gewinner? Wer ist denn der wahre Verlierer?
Okay, ich fange erstmal mit den Zahlen an. Das sind die Zahlen, die in der Nacht bekannt waren, aber die werden schon ziemlich genau sein. Es gibt einen Punkt der Unsicherheit, das ist das Bündnis Sarah Wagenknecht, die persönliche Partei einer früheren linken Politikerin, die steht auf 4,9%. Das hängt dann davon ab, ob die über die 5%-Hürde kommt von einigen tausend Stimmen wahrscheinlich. Und wenn es hart auf hart kommt, muss nachgezählt werden. Also das heißt, wir werden ein amtliches Endergebnis erst in ein paar Tagen bei dieser Bundestagswahl bekommen. Allerdings bei der FDP, die ja mal von 11% oder sowas ausging, die ist auf 4,4% gefallen. Das heißt, die hat solche Prügel bezogen. Die hat solche Prügel bezogen. Und dieses Gedankengut der Liberalen, also Wirtschaftsfreiheit, Marktwirtschaft, Freiheit für den einzelnen Bürger, das ist jetzt free floating. Diese Ideen können woanders hingehen, von anderen Parteien aufgenommen werden. Und da gibt es zumindest die AfD, die wird sich buchstäblich bedanken. Die ist nämlich auf 20,6% gestiegen. Das ist eine Steigerung von 10,2%. Sowas hat es in der bundesrepublikanischen Geschichte für eine Partei, die so neu ist, noch nicht gegeben, einen solchen Sprung nach oben. Und da zeigt sich auch, wo die Befindlichkeiten der Bürger, die gewählt haben, eigentlich lagen. Die CDU, die hat gerade mal 4,5% dazu gewonnen, 28,5%, das ist viel, viel weniger, als die erwartet haben. Und die SPD, die hat einen Absturz hingelegt, und ich habe mal ein bisschen nachgeguckt in der Parteiengeschichte dieser großen alten Dame SPD, die sich immer schon gewehrt hat, wie Frau Saskia Esken, das ist die derzeitige noch Vorsitzende, mal gesagt hat, dass das schlechteste Ergebnis seit 1887. Ich kann korrigiert werden, vielleicht kommen da 4 Jahre Plus oder Minus dabei raus. Und die Grünen, die so fulminant gestartet sind und haben einen Bündniskanzler Habeck, ein Philosoph, ein Buchautor, der solche tollen Bücher schreibt wie den Bach rauf, die sind auf unter 12% gefallen, 11,8%. Das ist eigentlich auch für alle Ampelparteien, die Roten, die Grünen, die Gelben, das ist mehr als eine Katastrophe, das ist ein Schlag in die Magengrube. Die sind eigentlich ausgezählt, die könnten auf dem Boden des Boxrings liegen und dürften sich nicht mehr rühren. Aber das machen die natürlich nicht, weil es sind ja Funktionäre und es sind ja Politiker, die wollen, wenn es irgendwie geht, das bleiben oder das werden, was sie im Augenblick noch sind, nämlich Leute, die Macht haben.
Du sagst bereits, bezüglich Zugewinnen ist das mit der AfD ja grundsätzlich historisch, das ist gar keine Frage, aber das geht zumindest in der letzten Nacht in der medialen Berichterstattung ein bisschen unter. Man könnte da und dort denken, CDU, CSU hätten gerade die absolute Mehrheit geholt, weil alle nur von dem Wahlsieger schreiben. Wo kommt das her?
Das kommt über die Verfasstheit der öffentlich-rechtlichen Medien und über die Verfasstheit der großen Zeitungen. Für die hat ja die AfD, wenn überhaupt, die Rolle als Nazi-Braut gespielt, als brauner Spuk, der nichts anderes will, als mit Fackeln durchs Brandenburger Tor ziehen und die Leute piesacken. Das heißt, die haben keine demokratische Kultur, andere Politikfelder zu bedienen, zu Wort kommen zu lassen oder sie nicht verächtlich machen zu lassen. Und wenn ich da an den jetzt Gott sei Dank vorübergehenden Wahlkampf denke, dann sah man ja bei den vielen Fernseh-Talkshows, die auch ordentliche Zuschauerzahlen hatten, ein gecastetes Publikum, als wären sie so etwas wie ein griechischer Chor in einer antiken Tragödie, die genau zum richtigen Zeitpunkt immer Alice Weidel oder Tino Chrupalla, die beiden Vorsitzenden, auspfiffen, buhten und immer nur klatschten bei Robert Habeck, dem Philosophenpolitiker, oder bei Olaf Scholz wurde auch geklatscht. Das heißt, wir haben ein Propagandaproblem. Und wenn diese Propaganda in den Medien so offensichtlich wird, wie es offensichtlich geworden ist in dem letzten Wahlkampf, dann zeigt das die Verachtung der Medien dem Gebührenzahler und dem Bürger gegenüber. Sie wissen, die Medien, dass sie lügen. Der Bürger weiß, dass die Medien lügen und sie machen es trotzdem. Das zeigt, wie viel Verachtung man vor den Gebührenzahlern hat. Vielleicht ist das eine Geschichte, die sich durch die große Präsenz der AfD im Bundestag ändern wird, im Grunde eigentlich auch ändern muss. Und vielleicht ist nicht nur in der Politik ein personeller Austausch möglich und notwendig, sondern auch bei den Medien, weil die haben die Wirklichkeit so verzerrt, so falsch dargestellt, dass man den meisten eigentlich ihr Journalistendiplom, falls sie sowas haben, wegnehmen müsste.
Schauen wir auf die Realität dieses Wahltags. Der nächste Kanzler dürfte Friedrich Merz von der CDU heißen. Und der hat sich ja vorsorglich schon die naheliegendste Option auf eine Koalition verbaut, durch die Brandmauer. Wie sehen nun seine nächsten Schachzüge aus? Der Mann wirkt auf mich ein bisschen wie ein Gefangener.
Naja, der kann überhaupt nicht Schach spielen. Schach hat was mit Strategie zu tun, hat was mit der Auslotung von Möglichkeiten zu tun, hat damit etwas zu tun, dass man sehr vieles, sehr Verblüffendes und sehr Originelles machen kann. Das kann Friedrich Merz alles nicht. Ihm bleibt natürlich nur die Roten und die Grünen womöglich im Doppelpack übrig. Und das ist die Fortsetzung der Ampel 2.0. Es gibt zwei Frauen, die sich darüber freuen. Das eine ist Angela Merkel, die eigentlich nichts lieber wollte als eine ergrünte, naja, im Grunde auch eine Deutschland abgeneigte CDU. Und Ursula von der Leyen in Europa, die ist so etwas wie das ausführende, noch vorhandene Händchen von Angela Merkel.
Aber es ist ja doch ein bisschen mit Frustpotenzial verbunden. Da warten alle so gespannt auf einen Wahltag und es kommt dann doch so raus, wie schon lange klar war, CDU, CSU gewinnen und werden nun mit linksgrünen Kräften zusammenspannen müssen für eine Regierung. Und der eine oder andere Deutsche wird sich jetzt fragen, wozu zur Hölle wähle ich eigentlich?
Na, weil das ist ein großes demokratisches Privileg, was wunderbar ist. Und mit ein bisschen Abstand, ein paar Meter zurückgetreten und man guckt sich das Ergebnis an, dann kann man sagen, das ist ein ziemlicher Hammer, was da passiert ist. Und dieser Hammer wird die politische Gesellschaft, so wie sie im Augenblick besteht, garantiert zerschlagen oder zumindest andeppern und Sprünge machen. Also da, wo ein Sprung drin ist, da kommt auch Licht durch. Und das Licht ist in diesem Fall eine neue Volkspartei. Das ist die AfD mit 20,6% nach dem gegenwärtigen Stand. Kann sich noch verbessern, geringfügig. Und das ist natürlich auch eine Chance. Diese AfD kann man nicht mehr verwehren. Ihr bekommt keinen Bundestagsvizepräsidenten mehr. Wir beachten euch nicht mehr. Ihr dürft nicht mitspielen. Diese Partei hat sich, und zwar durch den Willen der Wähler, so ins politische Rampenlicht des Bundestages gedrängt, dass es schon beachtlich ist. Und wenn ich denke an diese Talkshows, was für ein Stress eine Alice Weidel aushalten musste, genau von den Politikern Habeck, Baerbock, Scholz, Esken, die immer für sich den Anstand reklamieren oder sagen, das gehört sich nicht. Die haben diese Frau und auch diese Partei behandelt wie ein Stück Dreck. Da ist auch möglicherweise, wenn es die Gelegenheit ermöglicht, da wird auch ein bisschen Rache dabei sein, dass man sich sowas nicht länger gefallen lässt und vielleicht mal diesen Männern, diesen Habeck, Scholzens und wie immer sie heißen, mal zeigt, wo der Hammer hängt, jetzt in Zukunft.
Der Vollständigkeit halber müssen wir ein Wort zur zweiten Wahlsiegerin verlieren. Die Linke hat kräftig zugelegt, du hast das in den Zahlen ja dargelegt. Folgt das einfach der Regel, naja gut, wenn ein Pol gestärkt wird, wird auch der zweite Pol gestärkt oder hat das andere Gründe?
Ich glaube, die haben eine gute Werbung gemacht. Die haben mit ihren Vorsitzenden zwei Charakterstarke Köpfe, die unterscheiden sich von den gegenwärtig herrschenden Politikern ganz enorm. Die eine Frau, die ist jung, spritzig, aggressiv, die hat Vitalität. So etwas zieht an und damit auch Glaubwürdigkeit. Und auch der Vorsitzende Jan van Aken, der war schon 2 Legislaturperioden im Bundestag. Und das war ein sehr fitter, sehr kundiger, sehr energischer Politiker. Damit haben die gewonnen, sicherlich auch mit einer Strategie im den sozialen Medien. Und die SPD hat natürlich viele Stimmen abgegeben an die Linken, weil die SPD so desperat ist und so unentschlossen und solche granatenguten Spitzenkandidaten hat, dass man lieber das linke Ideal der Utopie des Wolkenkuckucksheims wählte, als diese älter werdenden, aus der Zeit gefallenen Politiker wie Olaf Scholz oder Saskia Esken oder gar die garstige Innenministerin Nancy Faeser. Also die SPD war abschreckendes linkes Beispiel genug, dass die vitalen, richtigen Linken Stimmenzuwächse verbuchen konnten.
Dann gehen wir noch zu den Liberalen, ein Abgesang auf die FDP, ohne dass ich jetzt wirklich singen werde natürlich. Die FDP, die scheint ja der beste Beweis dafür, dass ein Mittun in einer Regierung nicht zwingend zum Aufschwung beitragen muss. Bezahlt die FDP jetzt einfach den Preis für die Beteiligung an der Ampel oder war es was anderes?
Die bezahlen den Preis für die Beteiligung an der Ampel. Ich fange mal jetzt aus dem Stegreif an aufzuzählen, was die FDP, die hatten ja einen Justizminister gestellt und den Finanzminister, verbrochen hat. Die hat die NGOs, diese Nichtregierungsorganisationen, diese linken Demonstrationsvereinigungen mit weit über 200 Millionen Euro gefördert. Punkt 1. Die hat das Geschlechterwechseldichtgesetz durch den Bundestag durchgehen lassen und hat sogar die Gesetzesvorlagen geschrieben. Die hat das Energiegesetz mit durchgewunken, was der Regierung erlaubt, in jeden Heizungskeller zu gucken. Die FDP hat diesen Greichen-Clan im Wirtschaftsministerium zugelassen. Die FDP hat das Lieferkettengesetz, was den ganzen Mittelstand strangulieren soll, das war die Absicht, strangulieren soll, zugelassen. Die hat die ganzen Energiegesetze, die hat die ganzen wir zerstören unsere Autoindustriegesetze zugelassen. Und die FDP hat sich nicht gewehrt dagegen, dass der Amtseid eingehalten wird, nämlich Deutschland und den Deutschen zu Diensten zu sein. Und dafür kriegt man schlichtweg die fette Quittung und die war wohlverdient. Und die meisten Ampelpolitiker, die waren relativ weichfallen, die finden noch ihr Plätzchen. Und wenn nicht, können die ja zurück in die Produktion, da sind die auch gut aufgehoben.
Dann gehen wir weiter in der Perlenkette. BSW, Sarah Wagenknecht, das ist ja ohne Frage eine sehr begabte Instinktpolitikerin, aber sie scheint unter den Erwartungen zu bleiben, auch wenn sie allenfalls den Sprung in den Bundestag noch knapp schaffen könnte, wissen wir noch nicht genau. Wo genau hat sich die Frau vergaloppiert?
Also ich kann da nur von mir ausgehen, die hat sich für mich vergaloppiert. Sie ist eine sehr eitle und sehr gepflegte, sehr hübsche, sehr auf ihre äußere Erscheinung bedachte Person. Diese ganze Partei, eine Partei, die heißt Sarah Wagenknecht, die Spitzenkandidatin heißt Sarah Wagenknecht. Die Plakate waren voll mit Sarah Wagenknecht. Und die sagte vor noch 1 oder 2 Wochen, also wenn wir nicht in den Bundestag kommen, dann beende ich meine politische Laufbahn. Ja, so what? Ist das eine Drohung oder ist das ein Versprechen? Ich meine, diese Frau, die kann durch ihre Buchautoren, die kann durch ihre Fernsehauftritte, die alle auch irgendwie bezahlt werden, kann die wunderbar leben. Sie hat jetzt ein Leben, da kann die ein bisschen Detox von der Politik machen und kann mal was anderes machen. Und im Grunde, sie galt ja nie als eine fleißige Politikerin. Sie galt eine Politikerin, die oft in den Medien war, gern eingeladen wurde von genau diesen Medienschaffenden, über die wir in der Mitte unseres Gespräches schon einmal gesprochen hatten.
Dann fehlen in der Aufzählung noch die Grünen. Ich bin auf X aktiv, dem ehemaligen Twitter, und in meinem Algorithmus da erklären mir sehr, sehr viele Leute in den letzten paar Wochen, dass Robert Habeck der einzige wahre Kanzler für dieses Land wäre. Es hat nicht ganz geklappt. Gibt es jetzt an dieser Stelle allenfalls noch etwas zu frotzeln über die Grünen? Die Gelegenheit scheint günstig.
Ja, was kann man frotzeln über die? Das ist wie bei manchen Sekten, die einfach nicht merken, wenn nicht genug Gläubige mehr vorhanden sind. Die haben ein Selbstbewusstsein, was nicht durch politische Taten gekommen ist, sondern ein Selbstbewusstsein, was aus ihrer Ideologie resultiert. Diese Ideologie ist, die Grenzen offen. Dieses Deutschland ist so zum Kotzen, es muss man verdünnen, am besten mit arabischem oder afrikanischem Blut, muss die Leute hier lassen. Wo kann man die Bundeswehr überhaupt noch hinschicken? 5000 roundabout Soldaten gehen nach Afghanistan und 50.000 Afghanen werden mit Charterflugzeugen auf Kosten der Bundesregierung oder des Grünen Auswärtigen Amtes nach Deutschland geholt. Da kann man eine Bundeswehr nirgends mehr hinschicken. Ein Kanzler Scholz, der das alles hat durchgehen lassen, trägt Mitschuld. Und ich glaube, die Grünen haben sich schlichtweg übernommen. Die dachten, der Scholz rüffelt uns nicht, die FDP rüffelt uns nicht. Also Grenzen auf, Familiennachzug. Und selbst diese Seeschlepper wurden von dieser Bundesregierung gefördert und bezahlt. Und das ist ein politisches Handeln gegen die Interessen der deutschen Bevölkerung und des deutschen Staates eigentlich war. Die konnten das machen, weil sie es machen konnten und weil sie niemand aufgehalten hat, auch keine CDU nicht.
Die Wahlen sind vorbei, die Menschen im Land schauen aber nach wie vor zu, wie es nun weitergeht. Die politische Brandmauer, wie viel Verständnis bringen die Bürger dafür noch auf? Wir könnten es ja bald mit einer Koalition der Verlierer zu tun haben. Das finden kaum alle prickelnd. Jeder fünfte Wähler fühlt sich ja vermutlich verschaukelt. Wo führt das hin?
Ja, eigentlich in Interviews würde man sagen, das ist eine gute Frage, Stefan. Wo führt das hin? Man wird einfach sehen, wo das hinführt. Es kann nicht mehr so weitergehen, weil es von den Wahlbürgern nicht gewünscht ist. Und die können diese Nummer noch ein bisschen weitermachen, machen die Ampel auf schwarz. Und dann wird es Landtagswahlen geben. Deutschland ist ein föderalistisches Land. Und da wird diese neue Ampel, die wird dramatisch verlieren, weil die Menschen leiden unter der Migration, unter den Messerangriffen, unter den Morden, unter den Terroranschlägen, unter den Sozialausgaben, die durch die Decke gehen. Und wenn der noch Kanzler Scholz immer sagte, ach, wir müssen die Schuldenbremse auflösen, damit wir die Ukraine und die Freiheit stärken können und damit wir mit diesem Geld unsere Freiheit verteidigen. Nee, die Nummer geht andersherum. Ohne eine offene Schuldenbremse lassen sich die Sozialausgaben dieses Landes nicht mehr finanzieren. Das sind Rente, das sind das Bürgergeld, wo 60% Nichtdeutsche ein kommodes Gehalt beziehen. Dieser Staat ist so aus den Angeln gehoben und jetzt kann im Grunde nur die AfD probieren, den Staat wieder in die Angeln zu bekommen. Das kann dauern, aber wenn man ein bisschen Historiker ist, weiß man, das läuft weiter durch und die AfD wird gehört werden und wird gehört werden müssen. Und irgendwann ist diese schwarz-rot-grüne Ampel, wenn es denn dazu kommt nach den Gesprächen, ist die einfach durch und es kommt zu Neuwahlen. Es kann auch sein, dass die CDU scheinbare Verhandlungen mit den Roten und den Grünen macht und deren Forderungen sind ja so unverschämt. Die sind so gegen die Interessen des Staates eigentlich gerichtet, dass man nach einer gewissen Verhandlungsdauer sagt, so, mit denen geht's nicht, wir machen eine Minderheitenregierung, da soll die AfD oder wer immer im Parlament ist, zustimmen zu diesen vernünftigen Gesetzen, die wir einbringen, und dann gibt es Neuwahlen.
Und da gibt es auch die ewigen Optimisten, die sagen, naja, die Brandmauer, die wurde für den Wahlkampf aufgestellt und jetzt ist der ganze Spuk vorbei, jetzt wird sie bald eingerissen. Was hältst du davon?
Ich glaube, die wird bald eingerissen, aber die ist nicht für einen Wahlkampf aufgestellt worden. Die ist für was ganz anderes aufgestellt worden. Man wollte die AfD, diese junge Partei mit gut ausgebildeten Abgeordneten, wollte man von den Fleischtöpfen fernhalten. Keine Staatssekretäre, keine Bundestagsvizepräsidenten, keine Ausschussvorsitzenden, keine Vergünstigungen, wie der politische Betrieb sich gegenseitig immer zuschustert. Das war der eigentliche Grund. Wir wollen die Macht behalten, die Mandate behalten, den Einfluss behalten und tun so, als ob es eine AfD nicht geben würde. Damals hatte die AfD 10,8% oder so etwas. Jetzt ist sie bei über 20%. Diese Nummer ist sowas von lächerlich geworden und es dauert ein paar Überlegungstage für den Rest der Politiker, die ja eigentlich einer verbrauchten alten Generation angehören, bis auch die merken, so kann man keinen Staat machen, so kann man nicht regieren, so kann man auch nicht zum Wohle des deutschen Volkes arbeiten. Das ist übrigens ein Teil des Textes, den ein Bundeskanzler Merz vor dem Parlament ablegen muss.
Nun kennt man uns natürlich als äußerst empathischen Radiosender. Wir denken mit, wir fühlen mit. Wie sieht's aus mit Olaf Scholz? Geht der heute Montag Bürgergeld beantragen? Oder was passiert mit dem armen Kerl?
Ach nein, das braucht er nicht. Der arme Kerl, der ist so lange im Bundestag, der bekommt für jedes Jahr im Bundestag ein Monatsgehalt. Der hat sonst eine fette Pension, der ist auch 66, der kriegt die Pension gleich ausgezahlt. Und Olaf Scholz, eine Hundeschnauze ist so kalt wie etwa die Raumtemperatur. Olaf Scholz in seiner Empathie, in seiner politischen Trickserei, da unterbietet die Temperatur eine Hundeschnauze leicht und bei weitem. Mit dem braucht man kein Mitleid zu haben. Man kann Empathie haben, wie ein abgewählter Kanzler durch die Gänge schleicht und sich vielleicht einen Porträtisten aussucht, damit sein Kanzlerporträt in die Reihe der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland aufgehängt wird. Und da wird man mal sehen, ob er wenigstens ein Stückchen Kunstverständnis hat, dass er sich einen netten Porträtisten aussucht. Vielleicht entscheidet er sich für einen abstrakten Maler. Er wird ziemlich schnell vergessen sein. Aber die Arbeit der Ampel, da wird Deutschland noch lange dran zu knabbern und zu arbeiten haben. Ist keine gute Zukunft.
Gut, wir bitten von spontanen Spenden an Olaf Scholz abzusehen, stattdessen Konterfunk zu berücksichtigen. Wir haben zurückgeschaut auf die deutschen Wahlen zusammen mit unserem Bundestagsredakteur Frank Wahrlich. Mehr dazu finden Sie in der Nachlese mit der Live-Berichterstattung von gestern Abend unter konterfunk.radio und natürlich laufend aktuell auf unserem Sender. Besten Dank, Frank.
Ja, gerne, Stefan. Das war spannend und es wird auch weiter spannend bleiben. Und da siegt einfach diese journalistische Neugierde, so lange dran zu bleiben, wie eine Sache dauert. Und diese Sache, die wird noch ein bisschen dauern.